Hallo, hier ist des Pudels Kern mit Elisa Erkelenz und David Maria Gramse. Heute mit einer Live-Ausgabe vom Mozartfest in Würzburg zum Thema Faszination Adel.
Wir sitzen gerade im Klostergarten des Exerzitienhauses Himmelspforten in Würzburg. Und gleich sprechen wir hier mit der Star-Pianistin Ragna Schirmer, die hier beim Mozartfest Residenzkünstlerin ist, und dem Philanthropieberater Andreas Schiemens. Andreas Schiemens ist aus Hamburg angereist. Dort berät er Multimillionäre und Milliardäre dabei, wie sie sich gesellschaftlich engagieren können.
Wir sprechen mit den beiden über Geld, über reiche Leute, die es für Musik ausgeben, über genderüberschreitende Outfits in der englischen Königsfamilie und über den Wert von Kunst. Es geht um die Verbindung der Klassik zum Adel und die Frage, wie sie aus ihrem gefühlten Hofstaat herauskommen kann. Munition dafür haben wir uns von Klassismusexpertin Dr. Frances Seeg geholt, die wir vor dem Gespräch im Berliner Stadtschloss getroffen haben.
Mehr Infos zur Folge findet ihr auf despudelskern.de und wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare zur Folge. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Hören von Des Pudels Kern mit Ragna Schirmer, Andreas Schiemens und Dr. Frances Seeg.
Unser Thema heute Abend ist Faszination Adel und wir möchten mit einer kleinen Publikumsbefragung beginnen. Wer von euch hat denn die Krönung von König Charles geguckt? Finger hoch.
Ehrliche Antwort.
4 von 800, das ist relativ wenig. Habt ihr es geguckt?
Man konnte sich dem ja gar nicht entziehen, wenn man abends die Nachrichten angeschaltet hat. Aber ich
war jetzt nicht so live.
Nee, live habe ich es nicht gesehen. Ich glaube, da hatte ich was zu tun an dem Tag. Aber ich war ja jetzt zum Proben in London und habe dann so mich erinnert, als ich sehr, sehr, sehr jung war. Da war ich in London und zwar einen Tag nach der Trauung von Andrew und Fergie. Und da war die Kirche noch mit dem Blumenschmuck. Und als kleines Mädchen hat mich das fasziniert. Ich fand das so toll. Das hatte ich im Fernsehen gesehen und dann war ich einen Tag später da. Also schon was Faszinierendes, ja.
Und du?
In einer Mediathek gab es ja genug Zusammenschnitte. Und natürlich gucke ich mir das an, weil ich komme ja aus Hamburg und wir spannen ja schon den Schirm auf, wenn es in London regnet. Also insofern ist das natürlich quasi verpflichtend für uns alle, so etwas uns anzuschauen. Und dann war ja auch Charles bei uns in Hamburg und direkt neben meinem Büro, das war natürlich großartig, ihm dann zuwinken zu können.
Hast du gemacht?
Nein.
Ja, 7 Millionen Deutsche haben das live geguckt im Fernsehen. Zur Zeit Mozarts war der Adel ja auch tonangebend. Warum glaubt ihr, gibt es noch so viel Faszination für die Überbleibsel des Adels?
Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass uns dieses Prinzessinnen-Träumchen immer irgendwie doch noch begleitet, dass wir für Schnörkel und Ornamente in jeglicher Hinsicht empfänglich sind, dass der Traum von etwas, was ein bisschen außerhalb unserer Reichweite liegt, auch immer irgendwie natürlich eine größere Faszination hat als etwas, was im direkten Umfeld ist. Also wir alle haben ja unsere Vorstellungen und Traumvorstellungen und da ist, glaube ich, etwas, was immer noch ein bisschen mehr Schnörkel hier und Glitzer da hat, schon in einer gewissen Faszination.
Und es ist ja alles hübscher geschmückt als zu Weihnachten. Insofern sieht das ja auch immer beeindruckend aus. Ich glaube, dass die 7 Millionen, die das geschaut haben, das eine ist. Aber ich weiß nicht, wie viele Millionen von uns schon drei Haselnüsse für Aschenbrödel geguckt haben, ne? Also der Prinz, den alle heiraten wollten. Und ich glaube, so aus der Soziologie heraus betrachtet, so da ist jemand, der im Überfluss ist, ohne dafür arbeiten zu müssen. Ja, der die ganze Zeit auf der Jagd ist, der nicht zur Schule geht und schwänzen kann. Und er ist immer der Prinz. Und das ist etwas, glaube ich, das viele von uns vielleicht faszinierend finden. Einfach mal privilegiert zu sein, ohne dafür hart zu arbeiten. Ich glaube, das ist so der Traum, der sich da häufig drin widerspiegelt. Denn es gibt ja nicht umsonst auch diesen Begriff der Lottokönigin. Zum Beispiel, wenn jemand im Lotto gewinnt, was ja auch nicht sehr anstrengend ist. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum jeder von uns mal Prinz Eisenherz sein wollte oder eben eine Prinzessin, weil das etwas ist, was ein wunderbares Leben verspricht, ohne dass wir uns dafür verbiegen müssen.
Schlaraffenland so ungefähr. Das ist ja auch ein ganz altes Bild eigentlich. Wir haben noch einen dritten Gast heute Abend dabei. Klassismus-Expertin Frances Seeg, die haben wir im Berliner Stadtschloss getroffen, auch bekannt als Humboldt-Forum. Sie haben wir auch gefragt zum Thema Adelsfaszination.
Ich finde auch diesen Adelshype so merkwürdig. Ich merke es manchmal, wenn ich mit reichen Menschen auf Podien sitze, zum Thema soziale Ungleichheit. Das Publikum hat auch da einen enormen, sozusagen reichen Hype. Und das ist ja bei Adelsnetzwerken oder Krönungen ähnlich, ist ja auch sogar klassenübergreifend, also auch Leute aus der Arbeiterinnenklasse, die da teilweise total drauf abfahren. Das finde ich schon extrem, wie Leute überhaupt nicht sehen, dass die eigentlich die Drecksarbeit machen für diese Personen und dass sie auch ausgebeutet werden von diesen Strukturen, dass das nicht gesehen wird, sondern dann die Person angehimmelt werden. Und das ist für mich vielleicht so eine Form von verinnerlichtem Klassismus, also dass man ja damit auch die eigene Klasse abwertet und wie man selbst spricht oder auftritt, die eigene Kultur. Also wenn ich mal da reinschaue, finde ich es manchmal ganz witzig irgendwie, was die da tragen und sehr viel so genderüberschreitende Kleidungsstücke, die ich ganz interessant finde, aber dass diese Kulturform irgendwie so angehimmelt und überhöht wird und auch die ganzen kolonialen, rassistischen, klassistischen Strukturen dahinter nicht gesehen werden. Nee, kann ich nicht nachvollziehen.
Wir haben dazu passend ein ganz schönes Mozart-Zitat rausgesucht, in dem wir eine gewisse Ambivalenz im Verhältnis zum Adel meinen herauszuhören. Er hat an seinen Vater geschrieben im Oktober 1777, es war eine Menge Noblesse da, die Duchess Arschböhmerl, die Gräfin Brunsgern und dann die Fürstin Riech zum Treck mit ihren zwei Töchtern, die aber schon an die zwei Prinzen Mußbauch vom Sauschwanz verheiratet sind.
Ja, so Mozart-Humor. Er war ja auch abhängig vom Adel. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen in diese Zeit rein oder auch in die Kulturförderung in dieser Zeit. Der Adel hat auch sehr viel ermöglicht, muss man sagen. Könnt ihr darüber was sagen? Wie war die Rolle des Adels für die KünstlerInnen in der Zeit?
Die Künstler waren immer abhängig von Mäzenen, von Unterstützern und viel große Kunst wäre nicht entstanden, wenn nicht andere Menschen, die nicht diese Kunst ausgeführt haben, sich dafür engagiert hätten, dass sie stattfinden kann.
Ist es denn heute noch so bei Adligen, Andreas, dass sie sich sehr engagieren für die Kunst? Ist das noch gültig oder ist es eigentlich?
Naja, wenn sie Geld haben, sicherlich.
Haben sie halt nicht mehr so viel.
Und ne? ich finde, bei allen kritischen Punkten gegenüber Menschen, die reich sind, wobei die Definition über Reichtum ja auch noch gar nicht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil ich glaube, alle hier im Raum sind reich im Vergleich zum globalen Süden. Also der Begriff des Reichtums, mal außerhalb dieses Klischees, da ist jemand, der eine Rakete baut und in den Weltraum fliegt. Ich glaube, da müssen wir uns auch noch mal näher einen Kopf machen. Aber
wie können wir das denn definieren? Können wir ja mal kurz machen. Du weißt es ja bestimmt.
Naja, es gibt natürlich, in Deutschland ist ja alles genormt und definiert und Reichtum ist in Deutschland im Moment definiert bei einem Haushaltsnettoeinkommen von 5.000 Euro oder einem Vermögen inklusive Immobilien von 500.000 Euro. So, und das ist der Begriff von Reichtum. Aber ich glaube, wenn wir hier über Reichtum reden, dann reden wir wahrscheinlich eher über Multimillionäre oder Milliardäre, die es ja auch reichlich gibt. Aber das ist eine ganz, ganz andere Frage. Die Frage, welche Rolle Adel heute spielt, ich glaube, dass wir in den adligen Familien, die über Jahrhunderte hinweg Kultur, Kunst, Musik gefördert haben, immer noch eine unendliche Verbundenheit und Liebe zu dieser Kunst und dieser Musik haben. Aber es ist natürlich, wenn man sich heute anschaut, wo ist denn das Geld? In Deutschland alleine haben wir ja 2,6 Billionen Euro Cashvermögen. Also es liegt bar rum, also nicht in irgendwelchen Dingen versteckt wie Immobilien, Flügel, Musikinstrumente oder Stiftungen, sondern wirklich Cash, Geld. Und dieses ist natürlich nicht mehrheitlich beim Adel, sondern tatsächlich in der Bürgerschaft, in den Menschen, die sich als bürgerschaftlich verstehen. Schon eine konservative Gruppe, schon eine kleine Gruppe, ja, es ist nicht die Mehrheit. Das ist vielleicht das ist vielleicht parallel zum Adel, weil es ja auch nicht die Mehrheit war, aber durchaus mit einem ganz anderen Verständnis, weil wirklich jeder Euro, der dort als Mäzen ausgegeben werden muss, ja erstmal verdient werden muss. Der Adel hat es wesentlich einfacher. Der hat einfach seine Steuern erhoben. Das tut bei uns ja der Reiche nicht, sondern er zahlt sie in aller Regel ja auch.
Aber erben kann man auch schon noch ganz gut, ne?
Ja, erben kann man schon noch ganz gut. Also ich hörte davon, dass das so ist. Ich selber und meine Familie sind davon ausgenommen, weil das ist tatsächlich auch immer die Frage, ne, kommen wir aus einer Familie, in der es möglich war, nach 1945, 50 auch tatsächlich ein wenig was an die Seite zu legen, zu sparen, ein Haus zu bauen, den Kindern vielleicht noch etwas mitzugeben, dass sie selber dann ein Haus bauen. Das ist auch nicht bei allen möglich. So, und das ist natürlich auch etwas, was wir in der Erbdiskussion mit betrachten und nicht unbedingt die Frage, ob jetzt eine Marlene Engelhorn von einem großen Chemieunternehmen jetzt 3 Millionen bekommt oder nicht. Also ich glaube, viele, viele hier im Raum werden auch von ihren Eltern oder Großeltern etwas erben.
Die Strukturen haben sich also sehr verändert. Das Geld ist vom Adel ein bisschen weggewandert. Wir haben zusätzlich auch noch, was die Kultur jetzt angeht, eine sehr breite staatliche Förderung. Also auch die, gerade für die Kultur und für die Musik hat sich einiges verändert. Was hat das denn mit der Kunst gemacht? Ist die Kunst heute freier oder weniger frei?
Ach, das ist auch eine gute Frage. Und da müssen wir natürlich auch wieder ganz viele Ansätze diskutieren, beziehungsweise das jetzt runterzubrechen, wird immer andere Aspekte weglassen. Also ich habe eben schon überlegt, wir sind hier reich, nicht nur im globalen Vergleich, sondern was ist denn eigentlich Reichtum, ja? Also ich ganz persönlich, ich konnte nie mit Geld umgehen. Ich habe immer, wenn ich Geld hatte, das auch gleich wieder in neue Projekte investiert, weil ich so voller Ideen war. Und irgendwann habe ich dann mal verzweifelt bei irgendeiner Steuererklärung gedacht, dann hätte doch eigentlich was überbleiben müssen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich habe eigentlich wahrscheinlich diesen künstlerischen Antrieb, auch weil ich diese Tendenz habe, immer wieder neue Ideen zu generieren und mich zu verschenken. Ich glaube, man kann nur mit einem gewissen großzügigen Grundanlagenmuster auf die Bühne gehen. Also mit einer Sparmentalität auf die Bühne zu gehen, funktioniert nicht. Und das habe ich mir dann zum Troste gesagt. Um die Frage noch von der anderen Seite zu beleuchten. In den letzten Jahren, in dieser Corona-Krise, hatten wir ja auch eine wunderbare Studie über den Umgang mit musikalischer Kreativität und zum Beispiel dem Freiheitsbegriff. In meinem Umfeld gibt es festangestellte Musiker, sei es in Orchestern oder an Lehrinstitutionen. Die waren felsenfest davon überzeugt, dass es natürlich nicht möglich ist, digital irgendwelche Unterrichts- oder Musizierformate zu entwickeln. Das geht natürlich gar nicht. Das Geld kam jeden Monat aufs Konto. Diejenigen, die davon abhängig waren, dass tatsächlich geleistete Arbeit bezahlt werden musste, um zu überleben, hatten furchtbar viele kreative Ideen, was alles geht, auch in einer solchen Krisenzeit. Und unter dem Spiegel dieser Notwendigkeiten und Abhängigkeiten, der Einschränkung durch ich muss was tun, um tatsächlich Geld zu verdienen, versus ich kriege mein Geld sozusagen als Vorschuss und leiste dann was dafür, habe ich mir genau diese Frage auch oft gestellt, wie frei sind wir eigentlich und was macht einen Kreativen aus? Schläft er ein, wenn er saturiert und sicher ist, oder macht ihn gerade diese Sicherheit frei für neue Projekte? Wo kommt unser Antrieb, unsere Energie her? Schränkt uns die Not des Druckes, ich muss was verdienen, um zu überleben, ein, oder macht sie uns gerade kreativ? Ich glaube, da gibt es keine Schwarz-Weiß-Antwort. Aber all diese Fragen sind immer wieder neu zu justieren, in jeder Zeit. Und in dieser Zeit, in der sich ganz viele neue gesellschaftliche Phänomene, auch nicht zuletzt der digitalen Parallelwelten, entwickeln, stellen die sich wahrscheinlich umso mehr.
Aber es gibt ja auch einen guten Grund, warum im Rahmen der Demokratisierung und des Abschaffung des Adels und der Herrschaft das Thema Kunst und Kultur und auch Musik ja weiterhin als eine wesentliche Aufgabe des demokratischen Staates verstanden wurde, heute ja immer noch verstanden wird, weil dieses tiefe Verständnis vielleicht in Deutschland auch dadurch begründet, dass, wenn man ein gemeinsames Kunst-Kultur-Verständnis hat, diese unterschiedlichen Stämme, wie es so schön in den Geschichtsbüchern früher hieß, zusammenhalten kann. Aber dieses Verständnis, dass wir übernehmen in der Demokratie diese Verantwortung für Kunst, weil sie diese Gesellschaft, die Demokratie entwickelt, stärkt, Menschen zusammenbringt, gerade die Musik Menschen zusammenbringt, dieses Verständnis hat sich ja in der Gründung der demokratischen Bewegung in Deutschland und insbesondere übrigens ja auch in dem Wiedervereinigungsvertrag findet sich das ja auch dieses Bekenntnis wieder, dass das eine zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft ist. Und nicht umsonst haben wir mehr als 150 öffentliche und private Stiftungen, die sich genau diesem Thema verschreiben, weil dieses tiefe Verständnis, dass Musik beispielsweise etwas ist, was Menschen über alle Grenzen hinweg verbindet und zusammenhält, das ist zumindest angekommen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum in Corona, ich weiß, die Deutsche Orchesterstiftung in Berlin hat dann einen Spendenaufruf in die Welt gesandt und wahnsinnig viel positive Resonanz erlebt. Das heißt, die Menschen haben verstanden, dass es da eine Unterstützung braucht. Und das war für mich, wo ich das Gefühl hatte, naja, vielleicht sind wir so kunst- und kulturmüde geworden, weil so in dem Diskurs da draußen vor Corona Kunst und Kultur gar keine Rolle gespielt hat in den öffentlichen Diskussionen, jedenfalls nicht wahrnehmbar für mich als jemand, der außerhalb dieser Branche ist. Das fand ich dann doch wieder sehr, sehr bereichernd.
Ich finde, wir müssen den Kulturbegriff auch weit fassen und uns immer wieder die Frage nach unserer Kultiviertheit stellen. Also genau wie du sagst, wie gehen wir miteinander um und wie integrieren wir auch verschiedenste Einflüsse in unser gesellschaftliches Zusammensein hier. Und wenn wir die Kultiviertheit immer wieder befragen, dann wird offenkundig, wie wichtig Kultur ist. Ja.
hat man ja in der Welt gerade das Gefühl, sie steht so ein bisschen am Abgrund. Es gibt viele Krisen, Kriege, die auch näher kommen. Wenn wir mal zur Philanthropie kommen, deinem Fachgebiet, hast du das Gefühl, es ändert sich so ein bisschen die Motivation zu spenden, Geld zu geben? Gibt es da irgendwie auch eine Konkurrenz zwischen den Bereichen, Klimawandel, Kultur und was sind da so deine Beobachtungen?
Na, man kann ja jeden philanthropischen Euro nur einmal ausgeben. Das ist ja überall so. Also, und natürlich muss ich mir die Frage stellen, für was setze ich denn dieses Geld ein? Was ist mir als Philanthrop am nächsten? Und vielleicht zum Verständnis für die Zuhörenden. Für mich ist ein Philanthrop eben ganz gezielt jemand, der mit einem überdurchschnittlich hohen Vermögen ganz selbstlos, ohne Gegenleistung zu erwarten, gesellschaftlich relevante Projekte unterstützt. Ich unterscheide ihn sehr von einem Sponsor, der einen Vorteil davon für sich sieht. Die Philanthropen und die Philanthropinnen sehen das nicht. Aber die Frage, die sich vielleicht, doch der Punkt, der sich geändert hat, ist, dass als ich vor 30 Jahren in dieses Thema das erste Mal hineinschnupperte, war das sehr getrieben von den Patriarchen, also von den älteren Herren, die Unternehmen gegründet haben nach dem Krieg. Und es waren bedauerlicherweise überwiegend Herren, die die Welt damals geprägt haben. Man kann es sich auf diesen alten Zeitungsfotos der Industrie- und Handelskammern anschauen, also in den 50er Jahren, wenn dann Empfang war, da standen dann nur Herren in dunklen Anzügen. Die haben alleine entschieden. Und in Hamburg, die Stadt, die ja sehr stolz ist auf seine philanthropische Tradition, war es so, dass der erstgeborene Sohn üblicherweise in Übersee seine Ausbildung gemacht hat, also den Kaufmannsstand erlernte, die Ehefrau und die Töchter sich um das Philanthropische kümmern. Aber das war so ein Delegieren in diese klassische Rollenverteilung Mann-Frau, denn da ging es ja um Armenpflege, um Gesundheitsvorsorge. Das hat sich heute sehr geändert. Die Next Gen, die jungen Menschen, die sich über das Thema Philanthropie den Kopf machen, die 30-, 35-Jährigen, haben eine sehr klare Vorstellung, wie sie sich von dem Mäzenatentum der Großeltern unterscheiden. Und es gibt in den Familien den klaren Wunsch, dass über Generationen hinweg man gemeinsam entwickelt, welche Themen sind wichtig. Ich will damit sagen, früher hat der Chef oder die Chefin entschieden, das machen wir. Elbphilharmonie, Kunsthalle, SOS Kinderdorf oder was uns immer einfällt. Jetzt geht es darum, dass diese Familien versuchen, sich gemeinsam auf einen Werterahmen zu verständigen, und zwar auf einen gesellschaftlichen Werterahmen. Und das können sie nicht über ihre unternehmerische Tätigkeit, sondern das machen sie in aller Regel über eine philanthropische. Und da ist natürlich der Wunsch der jungen Generation ganz klar, wir müssen mehr fürs Klima tun. Die mittlere Generation sagt Bildung, Bildung, Bildung. Und die Älteren sagen Kunst, Kultur, die schönen Dinge. Und daraus eine gute Kombination hinzubekommen, das finde ich spannend.
Viele MusikerInnen oder KünstlerInnen fühlen sich trotzdem, glaube ich, oft so als Bittsteller, wenn sie mit Mäzenen Kontakt haben oder vielleicht auch mit Stiftungen. Du hast ja selber, bist Arbeiterkind, hast aber mit vielen Milliardären jetzt zu tun. Ist das vielleicht eine Art von Tipp von dir, dass man bei sich bleibt und irgendwie nicht diese Hierarchie überhaupt erst aufbaut im Kontakt?
Also ich habe eine ganz schlechte Kreativität und Vorstellungskraft. Ich kann mir nicht vorstellen, was 2,6 Billionen Euro sind oder 4 Milliarden oder 150 Millionen. Ich habe keine Idee. Und ich, selbst wenn ich das in Autos umrechnen würde, würde mich das überhaupt nicht interessieren. Ich glaube, was wirklich mein Glück war, dass meine Mutter immer gesagt hat, Geld ist nicht wichtig, Geld macht nicht glücklich. Und ich habe nie die Idee gehabt, dass jemand, der mehr Geld hat als ich, und das waren ja immerhin in unserem Dorf, da lebten 3000 Menschen, das waren 2998, die mehr Geld hatten als meine Mutter und ich. Also ich habe mich, also was wäre das denn für ein Leben gewesen, wenn ich mich darüber definiert hätte? Ich glaube, mein Glück ist, dass es mich überhaupt nicht beeindruckt. Oder andersrum, ich gebe dem Geld keine Macht. Und ich glaube, das ist eine wichtige Überlegung. Also warum schätze ich ein Gegenüber denn auf einmal als so groß und so mächtig ein und ich mich als abhängig? Und schon gerade, wenn ich Pianistin bin, also du kannst Sachen, da würde jeder Vermögende sein Vermögen für weggeben, um nur annähernd so gut spielen zu können. Und wir geben jetzt diesem Geld so eine Bedeutung und räumen dann natürlich auch diesen Menschen, die das Geld haben, auch das Recht ein, sich so zu benehmen, dass es auch sich bedeutend anfühlt. Aber das hat ja auch eine Wechselbeziehung. Ich will damit gar nicht verneinen, dass es Menschen gibt, die ihre Macht ausnutzen zu ihrem eigenen Vorteil. Und das ist ja in meinem ersten Beruf als Fundraiser, also als Spendensammler, war es für mich extrem wichtig, dass dieses Geld auf mich keine Macht hat. Und wenn dieses Geld auf mich keine Macht hat, wenn ich also mit jemandem zusammensitze, der mir 100.000 Euro gibt, mit denen ich vielleicht Kinder im Darfur, im Flüchtlingslager, helfe, die nächsten 3 Monate zu überleben, dann bin ich natürlich emotional so angefasst, dass ich bereit wäre, quasi aufrecht unter der Türschwelle durchzulaufen. Aber damit würde ich dem Geld und dem Gegenüber zu viel Macht einräumen. Und für mich war es immer wichtig, der Mensch auf der anderen Seite ist mir extrem wichtig. Und egal, ob er Geld hat oder nicht, er ist nett oder er ist nicht nett. Und das Zweite ist, wie kann ich diesen Menschen dazu bringen, dass er mit leichtem Herzen mir dieses Geld anvertraut, damit wir ein bestimmtes Thema, das ihm auch auf dem Herzen liegt, natürlich dann auch miteinander bearbeiten können. Und da ist natürlich so ein Flüchtlingscamp im Darfur hardcore. Und das ist keine schöne Arbeit im Fundraising. Ich habe immer die Kolleginnen und Kollegen beneidet, die für die Kunsthalle oder eben für die Elbphilharmonie gearbeitet haben, weil es schöne Themen sind. Weil man mit Menschen spricht über schöne Erinnerung. Das erste Mozart-Konzert mit den Eltern. Das ist etwas, der erste Auftritt mit der Geige zu Weihnachten vor der Familie, das sind ja alles positive Erinnerungen?
Nicht unbedingt.
Im Nachhinein fühlt es sich besser an, als es war. Aber das ist ja das Schöne, weil wir haben alle ja irgendwie zur Musik eine Beziehung. Und die zu wecken und das dann auch den Gegenüber zu motivieren, dieses Gefühl nicht nur durch Erinnerung Ausdruck zu verleihen, sondern auch durch eine Geldspende. Das macht dir den Job als Fundraiser so wahnsinnig großartig.
Wir haben vorhin auch schon drüber diskutiert, was ist denn Kunst wert? Ja? Wie bemesse ich denn den Wert eines Konzerts? Als ich anfing, und dann auch so die ersten Agenturen auf mich zukamen und meinten, mich vertreten zu wollen. Und es dann ums Geld ging, ja, was veranschlagt man denn so? Und ich kann mich erinnern an ein Konzert, da war ich privat gebucht. Das ist jetzt schon viele Jahre her, da studierte ich noch. Aber ich erzähle das, weil es schon wieder dann den Bogen zu unserem Adelsthema schlägt. Ich war gebucht, es war auch eine sehr, sehr reiche Familie und ich sollte zu einer Gala, zu einem Empfang spielen. Und bei dieser Gala gab es also ein Essen, so mit hier diesen Glocken, die dann gehoben wurden. Und ich musste dann immer zwischen den Gängen so bestimmte romantische Stücke auf Wunsch dann zum Besten geben. Und die Kellner, die diese Gesellschaft da bedienten, die hatten hinter der Bühne, genau wie ich, einen Erbspüree vorher zu essen mit Speck, der einen garantiert nicht neidisch auf diese Teller gucken ließ, wenn man das da lupfte. Und indem ich also auch diesen Erbsfraß da bekam, wurde mir klar, ich gehöre jetzt zum Personal. Mhm. Ne? Also ich bin hier die gebuchte Künstlerin, die aber bitteschön zu der Klasse der Hofnarren hier gehört, die zu Diensten ist. Viele Jahre später war ich dann bei entsprechenden Galas mit an dem Veranstaltertisch und kriegte dann auch das Essen da gelupft und habe mich dann gefragt, was hat sich eigentlich geändert und wie kommt das eigentlich alles? Und ich habe dann für mich wirklich beschlossen, diesen Zwischenstatus der Hofnarren ist meins.
Thank you.
Aber ist es vielleicht so eine Erkenntnis daraus, dass man sich von der Wertschätzung von außen durch Geld eigentlich freier machen sollte?
Also ich glaube, und da bin ich ganz konform, wenn ich etwas tue um des Geldes willen, dann bin ich in der Musik sicher falsch. Also ich kann in der Musik nur wirken, wenn ich das wirklich mit dieser Verschwendungssucht meiner Kreativität, meiner Energie, all dem, was ich habe. Ich meine, ich gehe jeden Tag ein hohes Risiko ein. Ich investiere sehr, sehr viel ohne Sicherheit irgendeiner Rendite. Und ich muss auch auf die Bühne gehen und mutig sein. Sonst habe ich da nichts zu suchen. Und ich riskiere schlechte Kritiken, wenn es jemandem nicht gefällt. Weil es eine ganz persönliche Entblößung, die ich da auf mich nehme. Und wenn ich dazu nicht bereit bin, weil ich möglichst viel dafür bekommen möchte, dann muss ich was anderes machen. Und indem ich aber dafür bereit bin und mich dieser Kunst, die ich liebe, verschrieben habe, habe ich einen ganz anderen Reichtum. Weil ich das Glück, was ich empfinde in Momenten, jetzt zum Beispiel letzte Woche, es gab so ein paar Momente, da passiert auf der Bühne etwas, was man nicht in Worte fassen kann. Da wird man ganz leise mit einem tollen Flügel und spürt für den Bruchteil einer Sekunde, dass der ganze Saal mit 650 Leuten in diesem einen Moment mal einen Hauch von Ewigkeit gemeinsam atmet. Und das ist nur live, das ist nur mit der Schwingung im Raum, das ist nur, wenn wir wirklich alle zugegen sind. Das kann keine digitale Parallelwelt leisten. Und in diesem Moment dann durchströmt mich so ein Schauer und ich denke, und wenn es jetzt vorbei wäre, dafür hat sich alles gelohnt und das ist mein Reichtum. Und dafür lebe ich.
Und dennoch wäre es ja fair, das auch angemessen zu bezahlen. Andreas, was würdest du sagen, wenn du jetzt mit...
Ich werd hier nicht unfair bezahlt.
Nee. Aber für weite Teile der Musikerwelt gilt natürlich schon, dass das grundsätzlich erstmal auf Selbstausbeutung beruht und auf einem Leben, das dann keine Rente bereithält später. Also das ist für viele eine Realität. Es ist
trotzdem erschreckend, wie diese Sekunde der Ewigkeit durch das schnöde Geld.
Das ist halt unser Thema heute.
Ja, ich habe gerade gedacht, Mensch, was können wir jetzt noch sagen nach dieser Formulierung?
Wie war deine Frage? Du könntest zum Beispiel sagen, nochmal zu diesem Bittstellertum hinweg, wenn wir dahin kämen, einfach von diesen Erlebnissen zu erzählen, wäre das nicht was, womit man auch bei GeldgeberInnen eigentlich offene Türen einrennen könnte? Oder was wären so deine Empfehlungen, wie man aus dieser Bittstellerrolle, wenn es die denn so gibt, rauskommt, hin zu einer Beziehung auf Augenhöhe, wo aber vielleicht so eine Wertschätzung trotzdem da ist? Also und eine Bereitschaft
ja, spannend,
zu geben.
Spannend ist ja, wie sich die Wertschätzung der Gastgebenden verändert hat zwischen diesen beiden Erzählung. Ne? Da sitzt jemand auf der Bühne und klimpert was Anspruchsvolles.
Und für Erbsensuppe, genau.
Für ein schlechtes Erbsenpüree und kurze Zeit später sitzt diese gleiche Person an meinem Tisch als eine gefeierte Künstlerin, die eben nicht mehr klimpert, sondern Sekunden der Ewigkeit schafft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das musikalisch beides relativ dicht beieinander war. Aber ich glaube, diese Wertschätzung, diese Wahrnehmung, und ich persönlich finde so ein Verhalten unanständig, also wer sein Personal oder wer die Menschen, die ihn bei so einer Gala unterstützen, die Kellnerinnen und Kellner schlecht behandelt und die Gäste, die auftreten, schlecht behandelt, der zeugt nicht von einem besonders guten Charakter. Deshalb haben wir immer versucht, wenn wir Veranstaltungen gemacht haben, auch immer zu schauen, dass es allen gut geht und nicht nur die vorne sitzen und gezahlt haben oder auf einem roten Teppich standen. Ich finde, das ist eine moralische Frage und gar keine Geldfrage. Aber trotzdem ist es so, dass wenn ich solche Veranstaltungen mache, ich delegiere viel und ich habe einen Hofstaat, ich bin jetzt wieder beim Adel um mich herum, der natürlich möchte, dass von den Krumen, die er vermutet, dieser Hofstaat von den Krumen, die vom großen Kuchen abfallen, dass er davon etwas abkriegt und idealerweise dann auch beim Service spart. Also ich glaube, dass um diese Welt ganz, ganz, ganz viele andere sind, die die jemanden auch seine eigene Blase schaffen lassen. So, das finde ich immer das Schwierigste. Aber sobald wir in einem persönlichen Gespräch mit jemandem sind, der sich öffnet für einen Moment für ein solches Gespräch, und das finde ich immer wichtig, wenn ich mit Gebenden spreche, dass wir einen Raum haben, uns zu öffnen und zu vertrauen. Und diesen Raum schaffe ich in aller Regel, wenn ich im Fundraising unterwegs war, dass ich von vornherein gesagt habe, ich bin nur hier, weil ich dein Geld möchte. Das ist die Basis, aufgrund dessen wir uns hier gerade austauschen. Und ich habe nicht gesagt, ich finde das großartig, was Sie alles in Ihrem Leben geleistet haben und wie toll Sie soziale Projekte unterstützen. Also dieses Honig ums Maul schmieren, was man dann häufig von anderen so erlebt, das habe ich immer versucht zu vermeiden, damit es eine Klarheit gibt. Und man muss ja auch sagen, Menschen, die wirtschaftlich erfolgreich sind, sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen, sondern die können ja auch einschätzen, was andere von ihnen wollen. Und ich glaube, aufrichtig sein, ehrlich zu sein, ohne sich zu unterwerfen, das ist einer der wichtigsten Faktoren, um Menschen erstmal darüber nachdenken zu lassen, ob sie sich philanthropisch engagieren. Und ihn dann nochmal abzurufen, was diese Momente der Ewigkeit bedeutet, dass 650 wildfremde Menschen in einem Raum sitzen und ein, zwei Sekunden gemeinsam etwas fühlen miteinander, das viel stärker ist als jeder Kontoauszug. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, wir sollten die Menschen da abholen, wo sie auch mit ihrem Herzen sind, weil das Portemonnaie folgt ja immer dem Herzen. Manchmal auch umgekehrt, aber das sind ja zum Glück nicht meine Kunden.
Aber da würde ich gerne noch mal ein bisschen kritischer nachfragen. Das ist natürlich toll, wenn das dann so gelingt und entsteht. Es bleibt ja doch dabei, dass dann das Geld und die mit ihm verbundene Gestaltungsmacht durch die Herzen und die Portemonnaies einiger weniger gehen. Also da wird ja dann auch viel wichtige Verantwortung übernommen mit dem Geld, was ich ganz toll finde, ob in sozialen Projekten oder in Krisengebieten oder in der Kultur. Aber es liegt in der Hand einiger weniger und ist deren Herzen, Händen oder...
Nein, in aller Regel stellen die ja keine Bedingung. Die sagen jetzt ja nicht, jetzt spielst du für meine 100.000 oder 10 Millionen nur noch das Requiem von Mozart oder was auch immer. Oder spielst nur noch auf meinem weißen Flügel oder was auch immer. Ich glaube, dass wir an der Stelle so ein bisschen nochmal gucken sollten, ist ja was anderes als die Menschen, die versuchen, mit dem Geld und der Musik für sich einen persönlichen Vorteil zu schaffen. Das ist ja bei vielen der Mäzene, also bei allen der Mäzene, die ich kenne, ist das ja gar nicht so. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass viel Geld von einer Person in eine Institution, in eine Stiftung, in eine bestimmte Kulturveranstaltung fließt. Und wir haben ja außerhalb dieser Prominenz, wie hier jetzt zum Beispiel ja auch auf dem Mozart-Festspielen in Würzburg, haben wir ja ganz, ganz viele Musikerinnen und Musiker, die überhaupt gar nicht diese Bühne haben. Und die Menschen, die gar nicht diese Bühne haben und gar nicht den Zugang und vielleicht auch nicht die Musik, die ich als junger Mensch mit 17, 18, 19, die mich zum ersten Mal richtig berührt haben, bei mir war es Gershwins Rhapsody in Blue, so, die können das ja bei mir nicht abrufen, wenn sie jetzt irgendeine ganz, ganz andere Musik machen, wo ich erstmal lange tief durchatmen muss, um mich dort hineinzuführen. Ich glaube, dass das natürlich eins der Probleme ist, dass wir in dem Kunstverständnis, auch in der Musik, sehr auf diesen alten klassischen Werten fokussiert sind. Und dass das die Musik ist, die wir alle über Generationen in uns tragen. Und deshalb häufig ja auch viele der freien Musikerinnen und Musiker, die in den Nischen unterwegs sind, es schwer haben, an das Geld zu kommen. Ich glaube, wir haben wenn wir Musik in seiner Gänze, und zwar raus aus dem populären oder der klassischen populären Musik, in eine Relevanz übersetzen können, dann glaube ich, würden wir mehr Menschen auch motivieren können, trotz Klimakrisen, sich auch für Musik finanziell zu engagieren. Denn es liegt ja nicht daran, dass kein Geld da ist. Es liegt nur daran, dass es nicht abgerufen wird. Das ist ja meine große Motivation, dass wir das Geld, das noch nicht abgerufen wird, das philanthropische Vermögen, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz beispielsweise vorhanden ist, dass wir das motivieren, sich dieser Gemeinschaft zu öffnen.
Aber es könnte ja auch mehr von der Steuer abgerufen werden, sozusagen. Man ist ja steuerbegünstigt mit den Spenden und kann dadurch ja schon gestalten, entscheiden, wohin fließt das eigentlich. Statt Steuern zu zahlen und dann wird es die Politik entscheiden. Ist das nicht schon ein kritischer Punkt? Ist das nicht in einem großen Rahmen auch demokratiefeindlich?
Wie Ise Bosch sagt, so große Vermögen sind für die Gesellschaft schädlich.
Ja. Für die Demokratie.
Ja, und das ist genau das. Robert Bosch hat das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, er als Unternehmer ist der, der die Arbeiterrechte stärkt und für Wohlfahrt und Sozialstaat sorgt. Und das kann er als Unternehmer mehr, als es der Staat kann. Aber bei Frau Bosch heute verstehe ich das. Sie hat das Geld nicht erarbeitet. Sie hat es aus dem Privileg heraus, aus dieser Familie zu sein, bekommen. Und was ich bei ihr großartig finde, ist, dass sie nicht gesagt hat, ich kaufe mir jetzt ein paar Picassos, die hänge ich mir zu Hause ins Wohnzimmer oder in die Küche, wo es gerade reinpasst, oder ich mache anderen Unsinn mit dem Geld. Sondern sie hat lange, lange überlegt, wie sie mit dieser Verantwortung umgeht. Und natürlich, ich hatte mal ein Gespräch mit Olaf Scholz, als er noch Bürgermeister in Hamburg war, zur Frage, warum wollt ihr nicht mehr philanthropisches Engagement fördern? Und er hat zu Recht gesagt, wir wollen nicht, dass Mäzene die demokratischen Prozesse einer Bürgerschaft außer Kraft setzen. Wenn jetzt eine Hamburger Familie sagt, wir geben 15 Millionen Euro für die Kunsthalle, das war damals die Debatte, wenn ihr als Bürgerschaft die anderen 10 dazu gibt, da sagt der Bürgermeister ganz zu Recht, da lassen wir uns nicht erpressen.
Auf dieses Wer oder wer unterstützt eigentlich was in der Kunst, wollte ich ganz gerne jetzt nochmal kommen. Dann kommen wir vielleicht auch noch auf einen anderen Bereich, eben keinen philanthropischen Bereich, aber dem auch Geld gegeben wird, zum Beispiel das Sponsoring, das haben wir bis jetzt ausgelassen. Da gibt es ja auch einen Markt, der auch innerhalb der Klassik ja noch ganz gut funktioniert, zumindest sind die großen Säle dann immer voll, wenn man bestimmte Stars einkauft, die kriegen dann aber auch 50.000 am Abend. Das ist auch wieder ein großer Posten, aber das finde ich ganz interessant. Da stehen dann so, wer ist das so? Rolex ist gut dabei, ne? Deutsche Bank, also die großen Banken sind dabei, vor der Philharmonie in Luxemburg steht ein Mercedes, vor der Elbphilharmonie steht ein BMW. Das ist symbolisch fragwürdig eigentlich, oder?
Das Spannende ist ja, dass sich Luxusmarken mit diesem klassischen Zirkus so stark identifizieren, dass sie sagen, egal ob Gucci, Porsche oder Markenuhren, da gehe ich hin, da ist meine Klientel, da kann ich tatsächlich dieses Budget wieder verdienen. Und ich habe sogar die Möglichkeit, den 500.000-Euro-Künstler dann auch nochmal separat zu hören, die Hand zu drücken, gibt ein schönes Foto für die Familie daheim. So dieses Elitäre steckt dahinter. Und für mich stellt sich immer die Frage, wieso gelingt es uns nicht, das aufzubrechen? Warum ist es weiterhin so elitär geblieben wie damals am kaiserlichen Hofe, als der alte Mozart seine beiden Wunderkinder dort vorgeführt hat, um bewusst die Karriere anzuschieben, bewusst benutzt hat, das, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich frage mich wirklich, warum muss das so sein? Warum sitzen in den Konzerten Menschen, von denen viele glauben, dass sie sich eben diese Luxusuhren, diese Luxusautos und diese, weiß ich nicht, 50.000 Euro Handtaschen kaufen können? Was ist denn passiert, dass das so elitär geworden ist?
Das haben wir auch Frances Seke gefragt, die Klassismus-Expertin. Vielleicht hören wir uns das an der Stelle nochmal an. Es könnte ein bisschen wehtun, nur als Vorwarnung, aber wir können es dann gemeinsam verarbeiten.
Jetzt für alle oder nur für mich?
Für alle.
Eher für die anderen wahrscheinlich.
Okay. Ich bin ja Sozialwissenschaftlerin und ich forsche eben auch oder beschäftige mich viel mit sozialen Klassen, sozialen Milieus. Und da gibt es leider schon diese Tendenz, dass Musikgeschmack oder Hobbys, die sind nicht frei von gesellschaftlicher Bedeutung, sondern zu betonen, dass man eine gewisse Musik mag, da geht es auch immer um Abgrenzung, um eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse. Also es ist ja kein Wunder, warum Leute sich dann aus dem Bildungsbürgertum zum Beispiel über Schlager lustig machen. Oder mir wurde zum Beispiel der Tipp gegeben in Bewerbungsgesprächen für Wissenschaftsstellen, ich soll auf jeden Fall betonen, wie sehr ich die Philharmonie in dem jeweiligen Ort oder die sogenannten Hochkultureinrichtungen schätze. Das ist schon da geht es immer wieder auch darum, um eine Zugehörigkeit zu zeigen. Also Klassik ist schon sehr gebunden an die Oberklasse, also nicht an alle Teile der Oberklasse, aber es gibt, also wenn man sich die Sinusmilieus zum Beispiel anschaut, da gibt es einen Teil der Oberklasse, die auch so vielleicht das klassische Mozart-Festival-Publikum wäre, wo es schon darum geht, die feinen Unterschiede auch sichtbar zu machen. Die haben auch so den Leitspruch, die feinen Unterschiede. Und es geht eben auch darum, sich abzugrenzen und zu einer gewissen Klasse auch zugehörig zu fühlen, sich natürlich auch als gebildet darzustellen. Und in Bezug nochmal auf den sogenannten Hochkulturbereich oder hochsubventionierten Bereich, wie er ja auch genannt wird in der Antidiskriminierungsarbeit, da ist es ja auch so, dass ich dann manchmal höre von LeiterInnen von Kultureinrichtungen, dass sie vielleicht auch gar nicht so eine wirkliche Öffnung möchten, also eine wirklich klassengemischte Öffnung, weil sie dann die Sorge haben, dass die Leute aus dem Freundeskreis der Institution oder die DauerkartenbesitzerInnen dann eben aussteigen und ihnen dann finanzielle Ressourcen fehlen und es schon ein ganz bestimmtes Interesse auch dieser Menschen gibt, den Freundinnenkreis dann auch so elitär zu erhalten. Und ich muss schon sagen, dass aus meiner eigenen Erinnerung ich diese Menschen, die an unsere Schule kamen oder ins Jugendzentrum kamen und versucht haben, uns Klassik nahezubringen, dass da schon oft so ein überheblicher Ton dabei war und man einfach gemerkt hat, die kommen aus einer anderen Welt. Ich bin sehr klassengemischt aufgewachsen und halt die Mutter von einer Freundin, die recht reich waren, die waren auf jeden Fall der Meinung, ich bin nicht kultiviert genug und sie hat dann aber versucht, mich zum Ballett mitzuschleppen und das war super unangenehm, weil ich da komplett bloßgestellt wurde mit meiner Haltung sei nicht gut, meine Fingernägel seien zu lang und das ein unglaublich unangenehmes Erlebnis war und das höre ich auch immer heute von LehrerInnen beispielsweise, die mit ihren Schulklassen in Klassikveranstaltungen gehen, Schulklassen, wo viele Schülerinnen eben aus der Arbeiterinnenklasse kommen, dass die einfach komplett komisch angeguckt werden, teilweise beleidigt werden, teilweise rausgeworfen werden. Also ich verbinde Klassikorte immer noch mit einer sehr elitären Klasse, die auch sich abgrenzen will nach unten und ausschließen möchte und deren Klassenbewusstsein eben auch darauf beruht, sich als was Besseres zu verstehen und jetzt so im Kontext sozialer Arbeit, also ich lehre und forsche ja auch im Kontext sozialer Arbeit und da kommen dann immer Klassikprojekte, die der Meinung sind, alle GrundschülerInnen, gerade in sogenannten sozial benachteiligten Kiezen, müssten unbedingt mit Klassik in Berührung kommen. Also es wird so getan, als sei Klassik irgendwie wie Wasser oder Essen oder ein Grundbedürfnis und ich finde, das ist eine komplette Überhöhung.
Steile These, oder?
Ich glaube, wir spielen es ja auch vor dem Hintergrund, dass wir denken, die Klassik kann so selbstbewusst dastehen, dass sie sich da auch zur Disposition stellen darf. Aber verbunden damit war ja schon die Frage, wie verhält sich das zwischen Abgrenzung, Distinktion, die ja schon so wahrgenommen wird, und Öffnungsbestrebungen, die wir beobachten und viele machen, was ja gut ist, aber vielleicht auch eher aus der Motivation kommt, wir sind subventioniert, wir müssen uns öffnen. Das ist vielleicht so ein bisschen, kommen wir jetzt zur Gretchenfrage des Abends. Wo können wir da den dritten richtigen Weg finden?
Ich glaube, die Gretchenfrage ist dann wirklich eine Gewissensfrage. Also wenn ich etwas auf die Beine stellen möchte und davon zutiefst überzeugt bin und dafür Mittel einwerbe, wie und auf welchem Weg auch immer, und etwas damit tue, wo ich zutiefst davon überzeugt bin, dass das in einem Gleichgewicht ist, ja, dass das, was ich zu geben habe und das, was ich dafür bekomme, das, was ich in Bewegung gesetzt habe und diejenigen, die daran beteiligt waren, in Balance sind mit Wertschätzung, mit sei es auch nur ideeller Wertschöpfung und ich damit ein wirklich gutes Gefühl habe und abends ins Bett gehen kann und sagen, ja, ich habe wirklich das nach bestem Wissen und Gewissen und aus vollem Herz und Hirn verwaltet, was ich da bekommen habe, dann ist, glaube ich, alles gut. Wenn ich aber selber das Gefühl einer Unwucht habe, sei es in die eine Richtung, dass ich sage, ich butter hier rein und das, was am Ende dabei rauskommt, für mich oder für andere, ist so marginal, da stimmt was nicht. Genauso gibt es aber auch die andere Unwucht, dass man irgendwie denkt, oh, der Betrag, den ich dafür jetzt gekriegt habe, ist das wirklich, stimmt das? Ja, also dann ist es nicht gut. Und das geht im Kleinen los und das bezieht sich dann auch auf das Große. Und dann stellen sich solche Fragen und solche Begrifflichkeiten, wie wir es im Moment diskutieren, ist Elite nun was Gutes oder ist das bäh, die stellen sich dann gar nicht. Es muss stimmen, es muss in einer Balance sein und jeder Einzelne muss für sich entscheiden und beantworten können, und zwar ernsthaft und auch mit Gewissen. Ist das richtig, stimmt das? Ja? Dann wäre für mich die Gretchenfrage zumindest in dem Bereich, den ich beeinflussen kann, dahingehend beantwortet.
Geht es auch darum, das eigene Warum in dem Tun vielleicht noch besser zu kennen, also zu suchen und diese Frage irgendwie beantworten zu können als Künstlerin?
Ich glaube, dass das Warum beantwortet ein in der Kunst und Kreativität schaffender Mensch immer aus dem Herzen. Also da kann man, glaube ich, nicht mit dem Kopf rangehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Schüler frage, warum machst du das? Ja, und dann kommt irgendwie, ich kann ja nichts anderes. Dann sind da ein paar Buchstaben zu viel. Wenn da die Antwort kommt, ich kann nicht anders, dann ist das Warum beantwortet.
Hast du eine Gretchenfrage, Andreas, die du heute noch mit rausnimmst und die sich für dich nochmal neu gestellt hat?
Eine Frage nicht, vielleicht mehr meine Erkenntnis, auch gerade durch den Einspieler, weil ich ja was ganz anderes erlebt habe. Aber ich glaube, dass dieses Thema Emotionen, Gefühle, etwas ist, was Menschen verbindet, egal wie dick das Portemonnaie und das Bankkonto ist. Wenn wir es schaffen, gerade auch die ganze Elite, die hier sitzt, mit ihrer Musik, mit ihrer Denkweise, andere zu berühren, dann ist das über alle Grenzen hinweg. Und ich finde, das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, dass Musik das wieder erreichen sollte und es rausholen muss aus den Porsche-Rolex-Sponsoring rein in die ganz alltäglichen Dinge. Und das wäre für mich die große Chance.
Vielen Dank.
Danke euch beiden. Danke euch.
Danke.
Das war Des Pudels Kern mit David Maria Gramse und Elisa Erkelenz. Zu Gast waren heute Ragnar Schirmer, Andreas Schiemens und Francis Sieg.
Die Partner von Des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Mozartfest Würzburg, das Festspielhaus Baden-Baden, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Beethovenfest Bonn, BASF-Konzerte, das Musikkollegium Winterthur und das Bruckner Jubiläum 2024. Co-Produktionspartner ist WDR3, das Kulturradio.
Wir danken auch der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL. Mehr Infos zum Pudel, eine Playlist und alle bisherigen Folgen findet ihr auf Apple, Spotify und auf despudelskern.de.